Wunderbar, ihr dürft zurück an eure Plätze kommen. Wir sind in der Kurzpredigtreihe, ein Herz für Epheser. Heute ist der letzte für Pharisäer. Entschuldigung, Epheser ist sowas von 2014. Ein Herz für Pharisäer. Und das ist diese Predigtreihe, in der wir betonen, dass Gott in der Bibel nicht von den Pharisäern spricht, um uns zu informieren über die Fehler der Pharisäer, sondern um uns zu konfrontieren mit dem Pharisäer in uns selbst und dann zu transformieren. Er will uns nicht informieren, sondern konfrontieren und transformieren durch sein Wort. Und wir beten, dass das auch heute passiert, dass der Heilige Geist in unsere Herzen spricht und uns wirklich konfrontiert und transformiert. Wir haben in den letzten zwei Predigten gehört, dass Jesus ein Problem angesprochen hat bei den Pharisäern, und zwar Selbstgerechtigkeit bzw. geistlicher Stolz. Also wir haben vor zwei Wochen und letzte Woche gehört, dass wir alle so einen inneren älteren Bruder haben, dass wir alle so einen inneren Pharisäer in uns haben, der die Tendenz hat, sich auf die eigenen geistlichen Leistungen zu stützen und zu denken, hey, was ich so hinkriege in meinem religiösen Abteil meines Lebens, das reicht schon aus und Gott schuldet mir was. Wir haben festgestellt, dass wir alle so ticken. Und wir haben auch festgestellt, wir haben letzte Woche gehört von Marc, dass wir als Christen alle Sünder und Gerechte zugleich sind. Also was Luther gelehrt hat, simul justus et peccator. Wir sind sowohl Sünder als auch gerecht gesprochene Kinder Gottes. Und wir schwanken so als Christen zwischen heilig und unheilig. Also jetzt nicht die Popband, sondern zwischen heilig und ungenügend. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, dieser Post ist recht viral in den letzten Wochen auf Facebook gewesen. Und zwar von Felix Neureuther, er ist ein deutscher Skirennläufer. Und der hat Folgendes geschrieben auf Facebook. Diese Welt ist so ekelhaft und abstoßend geworden, dass es einem nur schlecht werden kann. Man hat mir heute eine heiße Nacht mit einer schönen Blondine angeboten. Im Tausch dafür sollte ich bei all meinen Facebook-Kontakten Werbung für einen Bartreiniger machen. Natürlich habe ich abgelehnt, denn ich bin moralisch gefestigt und habe einen starken Willen. Genauso stark wie Axon, der flüssige Bartreiniger mit spezieller Fettlöseformel. Jetzt auch mit Zitronen- und Vanilleduft. Ich musste kräftig lachen. Und dieser Post auf Facebook, der ist irgendwie ein ganz lustiges und ganz vielleicht satirisches Sinnbild für mich persönlich. Er hat es nicht so gemeint, aber ich finde es ein gutes Sinnbild dafür, wie wir Christen so schwanken von stark zu schwach, von Geist zu Fleisch. Ja, wir sind im einen Moment sind wir noch standhaft und im nächsten Moment machen wir Werbung für Axon. Ja? Im einen Moment betonen wir noch, dass wir einen starken Willen und moralisch gerecht sind. Und im anderen Moment bauen wir Mist. So, das ist was Marc letzte Woche uns erklärt hat. Wir sind simul justus et peccator. Wir sind von unserem Willen her, von unserem neuen Herzen her, von unserer neuen Identität her, die wir durch Christus, in Christus bekommen haben, sind wir Heilige und Gerechte und wir stehen gerecht vor Gott. Wir sind geliebte, adoptierte Kinder vor Gott. Und gleichzeitig kämpft dieser Kampf in unserer Brust, den wir in Römer 7 nachlesen können, wo wir sagen, oder wo Paulus sagt, hey, so ein Mist, ich will das Richtige tun, ich tue das Falsche, was ich verabscheue, das tue ich, was ich tun will und was gut ist, das tue ich nicht. Wir sind gleichzeitig Sünder und Gerechte. Also wir sind keine Superhelden, sondern wir sind schwache Menschen, in denen Gott stark wirkt. Du darfst da gerne Amen dazu sagen, weil es nämlich wahr und richtig ist. Und unserem inneren Pharisäer geht's aber nicht so. Also unser innerer Pharisäer, der sieht es anders. Der hat ein Problem damit zu sagen, ja, ich bin Sünder, ich brauche dich, Gott. Der innere Pharisäer in uns, der hat ein Problem damit zuzugeben, dass er nicht 100% fehlerfrei und gerecht ist. Sondern der innere Pharisäer in uns, der ist immer, hat immer die Tendenz zu sagen, Gott, ich weiß, ich bin Sünder, so wie Marc das auch gesagt hat. Ja, ich bin Sünder, wie alle anderen auch. Ja? Also kann ich ja nichts dafür, aber was ich für dich tue, das muss doch ausreichen, Gott. Und Gottes Antwort ist nein. Also Das eine Problem, das Gott adressiert, ist geistlicher Stolz oder Selbstgerechtigkeit, unsere eigenen Selbstrettungsprojekte, die wir täglich in unserem Leben versuchen zu starten und zu vollenden. Das ist ein Problem. Und das zweite Problem, was wir uns angucken wollen heute, das Jesus anspricht, ist nicht die Selbstgerechtigkeit oder der geistliche Stolz der Pharisäer, sondern der religiöse Tunnelblick, den die Pharisäer hatten. Und diesen Tunnelblick hat auch unser innerer Pharisäer. Das Problem, was Jesus gesehen hat bei den Pharisäern, ist, dass sie sich auf manche machbaren Gebote fixiert und fokussiert haben und die penibel eingehalten haben. Und die anderen Gebote, die Gebote, die nur möglich sind, dadurch, dass Gottes Gnade in uns wirksam ist, die haben sie unter den Teppich gekehrt. Sie hatten einen religiösen Tunnelblick. Sie haben sich auf das fixiert, was sie dachten, dass sie es einlösen können. Und haben Gott darauf hingewiesen, hey, ich mache das und ich lasse das und ich mache das hier richtig und hier ist meine Liste mit Dingen, die ein guter Christ oder ein guter Pharisäer einlösen muss. Ich bin doch wirklich gut dran und übrigens, ich bin doch viel besser als mein Sitznachbar. Und andere Gebote, die nur durch Gottes Gnade machbar waren, haben sie unter den Teppich gekehrt. Also die haben Nebensachen zu Hauptsachen gemacht und die Pharisäer haben die Hauptsachen zu Nebensachen gemacht. Und das ist auch der Kerngedanke unserer Predigt heute. Ich bitte euch, das einfach mitzunehmen in die Woche. Der Kerngedanke ist folgender. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Vielleicht können wir das mal zusammen sagen, dann können wir es uns besser merken. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Nochmal. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. An diesem Satz kann man sehr gut erkennen, warum es wichtig ist, Kommas auch in der deutschen Grammatik zu haben. Also wenn deine Mutter dich heute fragt am Telefon, Marc, was hast du heute gelernt? Dann sagst du, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Wenn du nicht Marc heißt und deine Mutter nennt dich Marc, dann mach dir Gedanken über einen Arzttermin. Matthäus 23, die Verse 23 und 24. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und das andere nicht lassen. Ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. Gottes Wort für dich und für mich heute Morgen. Okay, was sagt Jesus heute Morgen zu dem Pharisäer in dir und in mir? Let's go. Erster Punkt. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer. Wir erinnern uns, er möchte uns nicht erinnern an die Fehler der Pharisäer damals, sondern konfrontieren mit unserem inneren Pharisäer und transformieren. Jesus spricht heute Morgen nicht zu irgendjemandem im Raum, sondern er spricht heute Morgen zu dir. Und zu diesem kleinen, ich möchte es nicht sagen zu dir, sondern zu diesem kleinen, miesen Pharisäer, der in deinem Herzen wohnt. Und den möchte Jesus heute ansprechen. Zu den religiösen Profis und religiösen Strebern in uns, okay? Das ist wie die Volksbibel von Martin Dreyer das ausdrückt. Weh euch, ihr religiösen Streber und religiösen Profis. Und Jesus sagt, weh euch. Und weh ist ein schweres Wort, finde ich. Also weh euch, finde ich, ist schwer zu verstehen. Ich habe mir gedacht, wie kann man weh euch gut übersetzen? Ich habe mit der Jessie gesprochen und wir kamen nicht sofort auf eine gute Übersetzung. Was würdet ihr sagen? Wie kann man weh euch übersetzen? Ich werde es wiederholen für die Aufnahme. Weh euch. Obacht. Verflucht seid ihr. Ufbase. Langer, okay. Noch irgendwelche? Seid auf der Hut, okay. Schämt euch. Okay, also ihr merkt schon, es ist eine sehr breite, es ist eine sehr weite Bandbreite, die wir hier irgendwie abdecken mit unseren Einwürfen. Wehe euch, man kann eine Sache sagen über den Ausspruch, wehe euch. Er deutet auf eine schlechte Zukunft hin. Okay? Wehe euch deutet auf eine schlechte Zukunft hin. Beispiel vielleicht. Gidi und Silas. Glaub mir, wenn Gidi und Silas, was sie letzte Woche getan haben, Hähnchenschlägel mit ihren Händen essen. Ja? Wir sitzen am Tisch und wir essen gemeinsam Hähnchenschlägel. Und das ist eine Riesensauerei. Ja? Und wenn Gidi eine verschmierte Hand hat und er bewegt sich langsam aber sicher auf unsere Stoffstühle zu und er weiß gar nicht, was er tut, aber er hat vor, diese Stoffstühle zu ruinieren. Und wenn in diesem Moment Jesse Gidi und Silas anguckt und sagt, wehe euch, dann ist denen extrem bewusst, dass sie eine sehr schwere und schwarze Zukunft erwartet, wenn sie das wirklich machen. Ja? Also wehe dir heißt, wenn du das tust, dann hast du ein Problem. Wehe dir oder wehe dir heißt einfach, hey, du hast ein Problem. Das griechische Wort uai, ja, was auch schon irgendwie so klingt, ne? Uai, das hat zwei Färbungen. In unserem wehe dir oder wehe euch haben wir das nicht so drin, aber im Griechischen hat es zwei Hauptbetonungen. Einmal Zorn, ja, wehe euch, ja, das haben wir auch im Deutschen, aber auch gleichzeitig Traurigkeit. Das kann man vielleicht im Deutschen verbinden mit dem Weherufen, wenn jemand gestorben ist. Trauer, ein Ausdruck von Trauer. Also Jesus adressiert die Pharisäer und Schriftgelehrten mit einer Mischung aus Zorn und aus Traurigkeit. In der Neues Leben Bibel steht geschrieben, euch Pharisäern wird es schlimm ergehen. Er ist zum einen zornig, zum anderen traurig über den Zustand der Pharisäer und Schriftgelehrten. Also wenn wir jetzt in den letzten Wochen gehört haben, wir haben einen Pharisäer in uns und Jesus sieht diesen Pharisäer, dann müssen wir wissen, dass Jesus nicht sagt, hey, Pharisäer sind auch okay, sondern er ist zum einen zornig über den Pharisäer in dir und zum anderen traurig über den Pharisäer in dir. Die Frage ist jetzt, warum ist Jesus zornig über die Pharisäer, beziehungsweise warum ist er traurig über den Zustand der Pharisäer? Und da kommen wir zum nächsten Wort. Kannst einmal klicken. Ihr Heuchler. Also der Vorwurf Jesu ist, dass die Pharisäer Heuchler sind. Das Wort ist Hypokrites, kennt ihr alle aus dem Englischen, Hypocrite, Heuchler. Das Wort Hypokrites hat verschiedene Möglichkeiten der Übersetzung oder verschiedene Anwendungen. Und ein Bereich, in dem dieses Wort angewandt wurde früher, war der Bereich des Bühnenschauspiels. Ein Bühnenschauspieler, der eine Rolle spielt, der vorgibt, etwas zu sein, war ein Hypokrites. Und vielleicht ist das für uns auch ein ganz guter Anhaltspunkt, was er meint, wenn er sagt, ihr Pharisäer und Schriftgelehrten, ihr seid Heuchler. Er sagt im übertragenen Sinne, ihr Pharisäer und Schriftgelehrten, ihr spielt den Menschen um euch herum, vielleicht sogar euch selbst, etwas vor, das nicht so ist. Ein Heuchler, ein Hypokrites ist ein Mensch, der so tut, als ob. Volksbibel übersetzt Hypokrites so, ihr Pseudos. Ja? Ihr Pharisäer, ihr seid Pseudos. Ja? Ihr tut nur so, als ob. Ja? Alle unter 25 verstehen genau, was Pseudos heißt. Und vielleicht habt ihr letztes Jahr, Ende des Jahres, die Geschichte gehört. Die ist gar nicht so lustig, aber die veranschaulicht das ganz gut. Habt ihr gehört von den 40 Studenten in Mexiko, die ermordet auf einer Müllhalde gefunden wurden? Und ihr habt vielleicht den Hintergrund von der Geschichte gehört. Man dachte erst, das war das Werk von organisiertem Verbrechen, was auch wahr ist. Aber der große Skandal war, dass die Ermordung der 40 Studenten, der 40 Lehramtsstudenten, Lehrer leben gefährlich, die Ermordung wurde angeordnet von der Frau des Bürgermeisters der Stadt, wo diese Studenten gewohnt haben. Und noch krasser ist, dass die Frau des Bürgermeisters, sie kommt aus einer Drogenfamilie, aus einer Drogenhändlerfamilie, aus einem Drogenkartell. Und der Grund, warum diese 40 Studenten gekidnappt und getötet wurden, war der Punkt, dass die Bürgermeistersfrau befürchtete, dass diese 40 Studenten protestieren wollten, während ihrer Rede als Vorstand des Wohlfahrtsverbandes in dieser Stadt. Sie ist die Vorsitzende des Wohlfahrtsverbandes dieser Stadt. Sie hat Gegenwind von diesen 40 Studenten, die wahrscheinlich die Doppelbödigkeit dieser ganzen Sache anprangern. Und die Frau, die eine Rede plant vor dem Wohlstandsverband, als Leiterin des Wohlstandsverbandes, ordnet den Mord an 40 Studenten an. Das ist so tun als ob. Das ist Heuchelei. Meine Rede vor dem Wohlstandsverband darf nicht gestört werden, deshalb müssen 40 Menschen sterben. Pharisäer sind also Menschen und der Pharisäer in uns ist jemand, der vorgibt, etwas zu sein, was er nicht ist, beziehungsweise vorgibt zu tun, was er nicht tut. Und hier möchte ich euch auffordern, mal kurz innezuhalten und dir einfach die Frage zu stellen, gibt es in meinem Leben einen Bereich, in dem ich so tue, als ob? Gibt es in meinem Leben einen Bereich, in dem ich nach vorne hin, nach außen hin etwas sage, was ich eigentlich nicht tue oder wo ich nach außen hin etwas vorgebe zu sein, was ich weiß, dass ich es nicht bin? Gehen wir weiter im Text. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben, beziehungsweise die Treue. Und jetzt, also hier wird Jesus konkret. Er sagt, ey, ihr seid Heuchler und jetzt bringe ich euch ein Beispiel, was ich meine, wenn ich sage, ihr seid Heuchler. Und er nimmt das Beispiel von der Art und Weise, wie die Pharisäer den Zehnten geben. Kurzer Hintergrund, was ist der Zehnte? Jerusalem war ein Volk, das bestand aus 12 Stämmen. Und die haben zu einem Zeitpunkt ihrer Geschichte das Land Kanaan eingenommen. Und als sie das Land Kanaan eingenommen hatten, wurde jedem Stamm ein Stück Land zugerechnet, auf dem sie arbeiten sollten und ihren Ertrag verdienen sollten, bis auf einen Stamm. Also 11 Stämme bekamen Land. Und der 12. Stamm bekam kein Land, das waren die Leviten. Die waren dafür zuständig und auserkoren, im Tempel zu arbeiten, den Dienst im Tempel zu tun. Die hatten kein eigenes Land, die hatten keinen Besitz, die hatten kein Einkommen, sondern die hatten, vielleicht kann man sagen, ehrenamtliche Arbeit zu tun im Gottesdienst. Und damit die Leviten nicht der frustrierteste Stamm Israels werden, sondern damit die Leviten auch versorgt sind, hat Gott gesagt, hey, ihr 11 anderen Stämme, ihr gebt den 10. Teil eures Ernteertrages an die Leviten und an den Tempel, damit die Leviten leben können und damit der Tempel und der Dienst im Tempel gemacht werden kann. So, das ist der 10. Und es war selbstverständlich, dass diese 10% von dem, was die 11 Stämme eingenommen haben, dass die 10% abgetreten wurden an den Tempel. Deshalb 10. Ja, 10. Teil vom Ertrag. Und offensichtlich sehen wir hier in diesem Text, dass die Pharisäer dieses Gebot sehr, sehr ernst nahmen. Ja, wir lesen hier oder wir hören von Jesus, sie gingen sogar so weit, dass sie ihren Gewürzschrank öffneten und dass sie aus jedem kleinen Beutelchen, Minze, Dill, Kümmel waren Gewürze, kleine Menge, aus jedem Beutelchen nahmen sie 10%, ja, wie auch immer sie das getan haben, war wahrscheinlich so Pi mal Daumen, lieber 11% als 9, haben sie wahrscheinlich gedacht, und sind dann mit ein bisschen Minze in der Hand, ein bisschen Kümmel in der Hand und mit ein bisschen Dill in der anderen Hand, ja, sind sie zum Tempel gelaufen und haben das bei den Leviten abgegeben. Und die Leviten haben wahrscheinlich gedacht, schön, ja, schon wieder die Pharisäer. Ja, was soll ich jetzt mit ein bisschen Dill? Ja. Alaska Seelachsfilet. Also stellt euch vor, die haben den 10. so gegeben, als würdet ihr an den Kühlschrank gehen und wenn ihr eine Packung Wiener Würstchen gekauft habt, dann schneidet ihr 10% vom Wiener Würstchen ab und bringt es am Sonntag zu mir. Das ist, wie die Pharisäer es getan haben. Die haben nicht einfach nur das genommen, was sie verdient haben, was sie geerntet haben, sondern wenn sie was eingekauft haben oder was eine Minimenge angepflanzt haben auf dem Fensterbrett, auf dem Balkon, dann haben sie davon 10% genommen und auch noch einen 10. hergegeben. Sie haben es sehr ernst genommen. Sie haben es übertrieben genau genommen mit dem 10. Also es hat keiner erwartet, ja, von den Pharisäern. Sie haben es aber trotzdem so gemacht. Und Wir gehen mal einen Schritt zurück. Wir als Freikirchler, wir denken uns jetzt, aha, das war das Problem der Pharisäer. Die waren gesetzlich. Die haben es mit der Einhaltung der Gebote so genau genommen, dass es sogar Jesus genervt hat. So, das ist so unser erster, okay, Pharisäer, Heuchler geben den 10. nicht gut. Deshalb haben die da drüben ein Gebäude und wir nicht übrigens. Falsch. Jesus sagt nicht, dass die Pharisäer ein Problem haben, weil sie den Zehnten geben. Okay? Das sagt er überhaupt nicht. Er sagt, ihr gebt den Zehnten und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Und das war das Problem der Pharisäer. Nicht, dass sie den Zehnten bezahlt haben, sondern dass sie im Tausch dafür die wichtigen Gebote, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Glauben bzw. Treue, nicht eingehalten haben. Und jetzt wird Jesus lustig. Also es gibt so ein paar Bibelstellen, da muss ich jedes Mal lachen, wenn ich sie lese. Und das ist eine der Bibelstellen, die ich richtig genial finde, nämlich hier in Vers 24. Da sagt er Folgendes. Ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken aushiebt und Kamele verschluckt. Es gibt keine aufklärende Übersetzung dafür. Ein Kamel ist der Begriff für eine etwas größere Mücke in Israel. Ja? Sondern nein, Kamel heißt Kamel. Ja? Jesus sagt, hey, ihr Pharisäer, ihr seid Heuchler. Ihr tut die einen Dinge, die ihr tun sollt, gut, vielleicht besser als von euch erwartet, und die anderen, wichtigeren Dinge, die tut ihr nicht. Ihr siebt Mücken aus und ihr verschluckt Kamele. Es gab die Praxis, dass man, weil eine Fliege war ein unreines Tier, man durfte es nicht essen, und damit es nicht passiert, wenn man Wasser oder Wein trinkt, hat man ein bisschen Stoff auf das Glas gelegt und hat dann die Karaffe über dem Stoff eingegossen in das Glas, dass wenn eine Mücke in der Karaffe ist, sie in dem Stoff hängen bleibt, damit der Pharisäer dann die Mücke nicht isst und sich unrein macht. Der große Witz ist, Kamele sind auch unrein. Und Jesus sagt, hey, die eine Sache, da nehmt ihr es brutal genau, und mit der anderen Unreinheit verunreinigt ihr euch extrem. Ihr könnt euch das so vorstellen, es ist vielleicht so, als würde Jesus sagen, hey, ihr Pharisäer, ihr seid wie ein Mann, der ins Restaurant geht. Und er hat immer eine Lupe dabei. Und stellt euch diesen Mann jetzt vor, dieser Mann, dieser Pharisäer, er trägt einen schicken günstigen Anzug von TK Maxx, hat eine hippe Uhr und trägt Ohrringe, also so wie wir als Pharisäer aussehen würden. Ja? Und wir gehen ins Restaurant, wir haben immer unsere tolle Männerhandtasche dabei, ja. Und die brauchen wir, weil wir eine große Lupe dabei haben. Und stell dir vor, dieser Mann, der setzt sich in das Restaurant und er bestellt beim Kellner eine Suppe. Garçon, ich hätte gerne eine Suppe. Und dann bringt der Kellner diese Suppe und dieser Typ, der nimmt die Lupe und guckt die Suppe an. Und dann auf einmal, Herr Kellner, gucken Sie mal hier, da ist eine Fliege in meiner Suppe. Der Kellner, oh, es tut mir wirklich leid, es ist uns noch nie geschehen, dass eine Fliege in der Suppe war. Wir nehmen die Fliege raus, und der Pharisäer, der so aussieht wie du, sagt, Dankeschön, jetzt kann ich die Suppe essen. Und dieser Mann isst die Suppe, ist zufrieden und freut sich, dass er die Fliege nicht mitgegessen hat. Und dann wendet er sich seinem Vorspeisensalat zu und nimmt wieder die Lupe und sucht den Salat ab. Ist hier irgendwo eine Fliege? Und er guckt und guckt, und nach ungefähr 10 Minuten Suchen stellt er fest, keine Fliege im Salat. Ist sehr zufrieden, schnappt sich seinen Löffel, ganzes Kamel drauf und verschluckt aus Versehen das Kamel. Das ist so lustig, oder? Das ist, was Jesus erzählt. Ihr sucht mit einer Lupe nach einer Fliege, damit ihr die Fliege nicht verschluckt. Und wenn ihr zufrieden seid, dass im Essen keine Fliege ist, dann habt ihr ein Kamel auf dem Löffel, übersät es und verschluckt es aus Versehen. Kannst mal weiterklicken. So sieht es ungefähr aus. Du hast eine Fliege im Sieb und ein Kamel im Maul. Und wenn man sich das so anguckt und man sich fragt, war das für die Zuhörer lustig und war es für die Pharisäer unlustig, muss man zweimal Ja sagen. Ja? Jesus hat sich getraut, wirklich auch sich lustig zu machen über Leute. Und wisst ihr was? Manchmal muss er ganz schön lachen, wenn er uns beten, reden, handeln, denken, hört und sieht. Das ist total lächerlich. Jemand, der eine Fliege sieht, aber ein Kamel übersieht und das verschluckt. Total lächerlich. Die Frage ist aber, wo bist genau du, der Pharisäer, der das Kamel regelmäßig verschluckt? Hier sind wir genau in der Bibellesebrille-Falle. Ja? Wir Evangelikalen denken uns, oh, blöder Pharisäer, sieht nicht mal ein Kamel, wenn es auf dem Löffel liegt. Gott sagt, du bist derjenige, der das Kamel regelmäßig verschluckt. Das ist der Vorwurf Jesu an die Pharisäer damals und es ist der Vorwurf Jesu an den Pharisäer heute in dir. Du versuchst, die Fliegen auszusortieren und ständig verschluckst du Kamele. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache ist, lass uns nochmal zusammen sagen, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache ist. Die Frage ist, wo in deinem Leben nimmst du die Nebensächlichkeiten, die Nebensachen total ernst, aber viel, viel wichtiger als die Hauptsache? Wo nehme ich die Nebensachen viel ernster als die Hauptsache? Recht haben ist wichtiger als Nächstenliebe. Oder für Leiter. Gemeindewachstum ist wichtiger als persönliche Heiligkeit. Oder deine Performance für Gott ist wichtiger als Jesu Performance für dich am Kreuz. Ich möchte mal kurz hier innehalten. Keiner von euch würde sagen, meine Performance ist wichtiger. Okay? Also wenn du Christ bist, dann sagst du, ja, Jesu Werk am Kreuz ist viel wichtiger als meine Performance. Das Problem ist einfach nur, dass wir einfach nicht so leben, zumindest den größten Teil nicht. Oder die Gaben sind wichtiger als der Geber, Gott. Oder eben das Pflichterfüllen ist wichtiger als die Beziehung zu deinem himmlischen Vater, der dich liebt. Wo in deinem Leben nimmst du die Nebensächlichkeiten wichtiger als die Hauptsache? Oder wo tust du so, als ob Hypokrites? Wo tust du so, als ob? Du redest viel über Gott, aber du kennst Gott gar nicht wirklich. Du rauchst nicht, ich gratuliere dir, aber du hast kein Problem damit, dass du deinem Chef, deinem Vater, deiner Ehefrau nicht vergibst. Hey, ich rauche nicht. Das ist eine Riesenüberwindung für mich, nicht zu rauchen, aber keine Vergebung in deinem Leben. Du versäumst keinen Sonntagsgottesdienst, was hier nicht so häufig das Problem ist, dass wir diese Regel so einhalten. Wir haben viele, die öfter mal einen Sonntagsgottesdienst versäumen, aber es ist ein anderes Thema. Du versäumst fast keinen Sonntagsgottesdienst, aber du hast keine Geduld mit dieser einen Person in deiner Hausgruppe, die ständig mit dem gleichen Problem ankommt und es einfach nicht checkt. Du denkst dir, hey, ich bin jeden Sonntag da, aber hast kein Problem, diesen Glaubensbruder, diese Glaubensschwester zu verurteilen und herabzublicken auf diese Person. Du tust so, als ob, aber in Wirklichkeit machst du die Nebensache zur Hauptsache und die Hauptsache zur Nebensache. Oder du liest täglich deine Bibel, aber Liebe für Gott, weißt du nicht, wie sich das anfühlt. Das Problem der Pharisäer war, dass sie Gott nicht kannten, aber sich an seine Regeln hielten. Und ihr Problem war nicht, dass sie sich an die Regeln gehalten haben, sondern dass sie Gott nicht richtig kannten. Okay, lass uns einfach praktisch werden. Was sagt Jesus zu dir? Okay? Falls ich jetzt die letzten 20 oder 15 Minuten dir mit dem Zaunpfahl auf den Schädel gehauen habe und du hast noch nicht mitgekriegt, was Jesus zu dir sagt, ich helfe dir jetzt, indem ich es nochmal wirklich sage. Erster Punkt. Sein ist wichtiger als tun. Sein ist wichtiger als tun. Möchte ich herausfordern, sei kein Pharisäer. Konzentrier dich nicht auf die Doables und lass die Beables weg. Okay? Ja, das war jetzt Englisch. Konzentrier dich nicht auf die machbaren Sachen, aber die Dinge, die du sein musst, die lässt du weg. Machen, also tun und sein. Konzentrier dich nicht auf die Dinge, von denen du glaubst, dass du sie tun kannst, was eh eine Lüge ist, weil jedes Gesetz nicht zu erfüllen ist. Konzentrier dich nicht auf das Tun und lass das Sein weg, sondern vor allem musst du sein. So, und ich weiß schon, worüber ihr in den Hausgruppen diskutieren werdet. Dann tue ich jetzt erstmal nicht, was Gott von mir verlangt, solange ich nicht wirklich bin. Ja? Also ich fange an, meinen Zehnten zu bezahlen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich jetzt wirklich mich als Kind Gottes fühle. Nein. Beides ist wichtig. Das wäre genau der Tunnelblick, von dem Jesus spricht. Es ist wichtig, beides zu tun, zu sein. Konzentriere dich nicht auf die Doables, die machbaren Gebote, sondern konzentriere dich auf die Beables, die Gebote, die man sein muss. Die Pharisäer haben sich auf die machbaren Gebote gestürzt und auf die Gebote, beziehungsweise die Gebote, die sie nur erfüllen konnten durch die Gnade Gottes und durch das Wirken Gottes in ihnen, haben sie zur Seite geschoben, weil es sie einfach frustriert hat. Gerechtes Tun ist einfach, gerecht sein ist nur möglich durch die Gnade Gottes in Jesus Christus, seinem einzigen Sohn. Gerecht tun ist einfach, gerecht sein ist unmöglich ohne Gottes Wirken. Also das, was der Pharisäer, dieser miese kleine Typ in dir macht, nämlich zu sagen, ich muss mich einfach nur an diese paar Regeln hier halten, die die wichtigsten Regeln sind, rauche nicht, besauf dich nicht, lese regelmäßig Bibel, hab eine Minigruppe, sei Teil einer Hausgruppe, komm zum Gottesdienst, lächel schön. Was der Pharisäer in dir tut, zu sagen, ich muss mich einfach nur an diese Regeln halten. Diese Dinge, diese Haltung macht dich groß und Gott klein. Okay, das kriege ich hin, das kriege ich hin, das kriege ich hin, das kriege ich hin. Ich bin cool, ich brauche Gott nicht. Wenn du aber die Gebote verfolgst, die nicht selbst produziert werden können, liebe Gott von ganzem Herzen, mit all deiner Macht, mit all deinem Verstand, mit all deinem Sein, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, kümmere dich zuerst um das Reich Gottes und dann erst um deinen blöden zweiten BMW. Das sind Gebote, die wir von uns heraus ohne das gnädige Wirken Gottes nicht einhalten können. Selbst wenn du dir vorlügst, du kannst es hinkriegen, Gottes Reich wichtiger zu nehmen als deine Bedürfnisse, deine Karriere, deinen Wunsch auf die perfekte Ehe, deinen Wunsch auf die perfekten Kinder, deinen Wunsch auf die perfekte Gemeinde. Wenn du die Gebote befolgst, die Gott in dir wirken muss, die du ausleben, die du sein musst, dann macht es Gott groß und dich klein. Und das ist unser Ziel. Gott soll groß werden durch unser Leben. Nicht, als ob wir ihn groß machen könnten, aber seine Größe muss sichtbar werden durch unser Leben und wir selbst müssen abnehmen. Und das nervt den Pharisäer in dir, weil er das nicht will. Also erstens, Sein ist wichtiger als Tun. Und wir haben hier jetzt vier Punkte, vier Seins. Okay, das war der erste Sein-Punkt. Der zweite Punkt, sei echt. Was Jesus heute Morgen zu dir und zu mir sagt, ist, sei echt. Es ist noch nicht zu spät für gute Vorsätze im Jahr 2015. Oder ihr könnt jetzt auch noch nachträglich für das neue Jahrzehnt Vorsätze treffen. Ist egal. Ja? Sei kein Hypokrites. Sei kein scheinheiliger Schauspieler. Sei echt. Jesus hat angeklagt bei den Pharisäern, dass sie nicht echt waren. Dass sie gelehrt haben, wir müssen alle Gebote erfüllen, aber eigentlich haben sie nur ein paar erfüllt. Sei kein Pharisäer, sei echt. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von Brennan Manning. Kannst du einmal weiter? Die frohe Botschaft bedeutet, dass wir aufhören können, uns selbst und andere zu belügen. Als ein Sünder, der erlöst wurde, kann ich zugeben, dass ich oft lieblos, reizbar, wütend und nachtragend mit meinen Nächsten bin. Wenn ich in die Kirche gehe, kann ich meinen weißen Hut zu Hause lassen und zugeben, dass ich versagt habe. Das ist die frohe Botschaft. Du bist ein Loser, Jesus ist der Gewinner. In Jesus bist du ein Gewinner, wenn du ihm dein Leben gibst und ihn zum Herrn, Erlöser und größten Schatz deines Lebens machst. Das ist die frohe Botschaft. Sag doch mal zu deinem Nachbarn, ich habe versagt. Es ist befreiend, zugeben zu dürfen, dass man nicht der größte Held in der Sitzreihe ist. Zugeben zu dürfen, dass man einfach es genauso wenig hinkriegt wie der Sitznachbar. Dritter Punkt. Sein ist wichtiger als tun. Sei echt. Dritter Punkt. Sei penibler als die Pharisäer. Okay, das dürfte dich jetzt überraschen unter Umständen. Sei penibler als die Pharisäer. Ich erkläre, was ich meine, beziehungsweise was Jesus meint. Die Pharisäer, die haben das Geben des Zehnten sehr ernst genommen. Ja, das ist sein Punkt in der Bibelstelle hier. Und Jesus fordert uns dazu auf, die Gebote genauso ernst zu nehmen wie die Pharisäer. Er sagt in Vers 23, dies, den Zehnten geben, sollte man tun. Man sollte den Zehnten geben. Übrigens, das war nicht mehr im Alten Testament, das war, als Jesus schon da war. Ja? Also der Zehnte ist nicht einfach bloß ein AT-Ding, sondern ist ein NT-Ding. Jesus sagt, hey, es ist gut, dass die Pharisäer ihren Zehnten geben. Wenn sie Dill, Kümmel und Minze geben wollen, okay. Sie sollten es tun, ihr solltet es tun. Leute, kurze Fußnote, ich kann da nicht drüber hinweg, ohne was dazu zu sagen. Gemeinde bauen, Mission, ob es in Mannheim oder weltweit ist, was wir als HDH machen, ist ohne eure finanzielle Unterstützung nicht möglich. Wir werden nächste Woche ein bisschen mehr darüber hören. Michi, tief durchatmen, ich predige jetzt nicht deine Predigt, sondern ich sage bloß ganz wenig dazu. Eine Untersuchung hat ergeben, haltet euch fest, eine Untersuchung hat gegeben, nur 10-25% der Mitglieder einer durchschnittlichen evangelikalen Gemeinde geben ihren Zehnten. Also mich hat es schockiert. Ich dachte, es ist ganz selbstverständlich, dass jeder seinen Zehnten gibt. 10-25%. 10 wäre 15 Personen hier im Raum. 5 davon sind das Leiterteam. Das heißt, wer sind die restlichen 10 Leute, die ihren Zehnten bei uns geben? Wir haben darüber gesprochen, ich weiß es nicht. Ja? Also durchatmen. Ich weiß nichts von den Finanzen. Ich möchte nichts von den Finanzen wissen. Die Schätzung unseres Finanzmenschen, Michi, wir haben auch noch den Olli, aber der war nicht da an dem Wochenende, er hat so geschätzt, so 40-50% geben ihren Zehnten. Stellt euch vor, was wir tun könnten, was wir erreichen könnten, wie wir die Welt um uns herum, die Menschen segnen könnten, wenn jeder seinen Zehnten gäbe. Stellt es euch einfach vor. Möchte ich einladen und ermutigen, wenn HDH dein geistliches Zuhause ist, wenn du Gast bist, hey, gib dein Geld wohin du möchtest, gib es nicht uns. Aber wenn HDH dein geistliches Zuhause ist, dann gib es nicht mehr an einen Multikonzern, der Werbung im Fernsehen machen kann. Wenn HDH der Ort ist, an dem du Gemeinschaft, Auferbauung und Ermutigung erfährst, dann möchte ich dich ermutigen, nicht als Gebot, sondern als Einladung, gib deinen Zehnten, wir brauchen dieses Geld total, weil wir keine Kirchensteuer einnehmen. Finanziere in HDH, investiere in Gottes Reich. Aber das ist nicht mein Punkt. Jesus sagt, hey, die Pharisäer machen das und es ist gut so. Ja, Jesus sagt nicht nur, seid penibel wie die Pharisäer, tut das so. Jesus sagt, seid penibler. Er sagt, dies den Zehnten geben, sollte man tun und jenes, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben oder Treue, sollte man nicht lassen. Also er sagt, hey, cool, dass die Pharisäer den Zehnten geben, macht's genauso, aber jetzt seid bitte noch kleinlicher. Seid bitte noch gesetzlicher und haltet euch an das ganze Gesetz. Jesus hat kein Problem mit dem Gesetz. Als der reiche Jüngling zu ihm kam und gefragt hat, wie kann ich gerecht werden, hat Jesus gesagt, halte die Gebote. Ganz schön gesetzlich von Jesus, gell? Jesus sagt heute Morgen zu dir, sei kein Pharisäer, mach keine halben Sachen, sondern Jesus möchte dich ganz. In allen Dingen, Jesus möchte dich ganz. Jesus hat zu seinen Jüngern, das habe ich vor 2 Wochen gesagt, er hat gesagt, hey, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer, dann werdet ihr das Himmelreich nicht erben. Die Pharisäer sind nicht das Feindbild, es sind nicht die gesetzlichen, kleinlichen Typen, die Jesus verurteilt hat, weil sie kleinlich waren. Die Pharisäer sind die Heuchler, die einen Teil erfüllt haben, aber die wichtigen Dinge außen vor gelassen hat. Und hier sind wir beim 4. Punkt. Sein ist wichtiger als tun, sei echt, sei penibler als die Pharisäer und 4. sei ein Liebhaber Gottes und der Menschen. Also Jesus fordert dich und mich heute Morgen in unserem Predigttext heraus, und auf, die wichtigeren Gebote zu befolgen. Wir sollen einen Lebensstil führen, der geprägt ist durch Gerechtigkeit, sowohl unsere persönliche Gerechtigkeit vor Gott in Christus aus der Gnade heraus, als auch das gerechte Tun, einen Lebensstil der Barmherzigkeit, des Erbarmens, der Geduld, der Langmut, zum Lebensstil der Treue und des Glaubens. Das ist im Original ein Wort, Treue und Glauben. Es gibt das Wort Pistis, im Griechischen gibt es das Wort Glauben gar nicht. Wenn Jesus sagt, glaube mir, dann heißt es so viel wie vertraue auf mich, vertraue auf das, was ich getan habe. Mehr dazu in der Predigtreihe im Februar. First things first. Die wichtigen Dinge sind die wichtigsten Dinge. Die Hauptsache ist die Hauptsache. Und die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. In der Volksbibel steht unser Text, unser letzter Abschnitt im Text so. Ihr gebt sogar noch 10% von jedem Keks für Gott. Aber die wirklich wichtigen Sachen, zum Beispiel, dass wir fair und korrekt sein sollen, andere lieben und nett mit ihnen umgehen und dass wir Gott vertrauen sollen, das ist euch total egal. Und ich lasse den Vers mit dem Kamel weg, weil der ist so eklig, aber der bringt es wirklich auf den Punkt. Ich kann ihn aber so jetzt nicht sagen. Okay? Matthäus 22, Vers 37 bis 39, Jesus sagt Folgendes. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und jetzt kommt's. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Sein, mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Und weiter geht's. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und Paulus schreibt im Römerbrief, wo ist der Heiko? Ich lese auch gerade Römerbrief. Der ist mein Minigruppenpartner. Paulus schreibt im Römerbrief, wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. First things first. Leben wir unser Leben so, als würden wir wirklich glauben, dass das das größte und wichtigste Gebot von allen ist? Liebe Gott von ganzem Herzen, mit all deiner Seele, mit all deinem Verstand. Und genauso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich weiß, der eine oder andere denkt sich jetzt, ja, der Punkt ist ja, wir sollen uns selbst lieben. Nein, das ist, vergiss diese Interpretation, darum geht es nicht. Jesus sagt, du gehst morgens nicht nackig aus dem Haus, du wäschst dich einigermaßen regelmäßig, du hast Hunger und isst dann was, du hast Durst und trinkst dann was, das heißt, du liebst dich. Du sollst den Nächsten genauso lieben wie dich selbst. Du sollst keinen ohne Essen, keinen ohne Trinken, keinen ohne Klamotten, keinen ohne ein gutes Wort der Ermutigung stehen lassen. Das ist, was Jesus sagt. Leben wir so, als sei das das Wichtigste in unserem Leben. Wir Christen leben oft so, als sei das das höchste Gebot. Du sollst regelmäßig im Gottesdienst auftauchen. Das ist mein wichtigstes Gebot. Und wenn ich das tue, ist alles okay. Oder du musst täglich in der Bibel lesen. Wir leben so, als sei das das höchste Gebot. Und wenn wir das mal nicht schaffen, dann fühlen wir uns wie der größte Loser. Und wichtig, ich glaube, das sind ultra wichtige Prinzipien für unser Leben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Teil einer Gemeinschaft sind, dass wir zusammen Gott feiern und nicht nur vom Computer sitzen und uns irgendjemanden reinziehen, der meistens Schrott erzählt. Und wir sollen natürlich täglich Bibel lesen, weil Gott hat sich zwischen diesen zwei Buchdeckeln für uns offenbart. Er hat sich uns gezeigt in diesem seinem Wort. Natürlich sollen wir es täglich lesen, ist ja auch logisch, du trinkst auch täglich. Aber das sind nicht die höchsten Gebote, die Gott uns gibt. Hand aufs Herz, wie sehr haben wir es auf dem Schirm, dass Gott sich wünscht, am meisten von allen Dingen wünscht, dass wir ihn lieben mit allem, was wir sind und haben. Wie sehr haben wir das auf dem Schirm, dass Gott von uns nichts mehr wünscht, dass das sein höchstes Gebot ist. Liebe mich mit allem, was du bist und hast. Und wenn alles danach kommt, dann bin ich zufrieden mit dir. Ich möchte mit einem Zitat von Richard Foster schließen, das ich schon vor 2 Wochen gebracht habe. Das Leben, das Gott gefällt, ist keine Aneinanderreihung religiöser Pflichten. Wir haben nur eine Sache zu tun, nämlich ein Leben der Beziehung und Intimität mit Gott zu erleben. Das Leben, das Gott ehrt, hat einen Fokus. Ein Leben der Beziehung und Intimität mit Gott zu erleben. Tut mir den Gefallen, diskutiert in der Hausgruppe nicht darüber, was jetzt wichtiger ist, eine Beziehung mit Gott zu haben oder seinen Geboten zu folgen. Eine Beziehung mit Gott zu haben, bringt mit sich, dass er unser Herz verändert und uns den Wunsch schenkt, seine Gebote zu befolgen. Okay? Gott hat ein Herz für Pharisäer. Er liebt dich. Er mag dich. Er mag dich sogar mit dem Pharisäer in dir. Aber er will dir ein neues Herz geben. Ein Herz, das ihn zurückliebt. Gott hat ein Herz für Pharisäer, heißt auch, er hat ein Herz, das er dir heute Morgen anbietet. Er möchte dein steinernes Herz nehmen, möchte es dir rausreißen und möchte dir ein neues Herz einpflanzen. Ein Herz, das ihn zurückliebt und ein Herz, das die Liebe, die du empfangen hast von ihm, ein Herz, das diese Liebe weitergibt an andere Menschen. HDH, wir wollen Gott in allen Dingen ehren und anbeten, indem wir ein Netz aus Gemeinschaften knüpfen, die Gott lieben, Menschen lieben und Jüngerschaft leben.